Inforadio Abseits.
Ein Doping-Experiment.
Es ist so einfach. Es gibt so viele Berührungen, allein schon der klassische Handshake nach dem Ziel.
Es wird ein Stück weit ein Erdbeben auslösen.
Viele offene Fragen.
Wie man noch unterscheiden kann, wer ist tatsächlich schuldig und wer ist unschuldig. Das macht mir schon ein bisschen Angst.
Klare Worte.
Es ist die absolute Kriminalität. Mhm. Und wir brauchen auch von der WADA dann Antworten auf diese Themen.
Das internationale Anti-Doping-System steht vor großen Aufgaben. Denn flüchtige Berührungen mit Dopingsubstanzen können Sportlerinnen und Sportlern ganz einfach einen positiven Dopingtest bescheren. Dopinganschläge ganz einfach möglich machen. Die ARD-Dokumentation Schuldig, wie Sportler ungewollt zu Dopern werden können, hat die Sportwelt erschüttert. Nun fragen sich Sportler, Fans und Funktionäre zu Recht, wie kann es weitergehen? In unserem heutigen Abseits wollen wir die Reaktionen rund um dieses spektakuläre Doping-Experiment aufarbeiten und Antworten auf die Frage suchen, wie kann ein gerechteres Anti-Doping-System in Zukunft aussehen? Mein Name ist Josef Opfermann. Freitag, 16. Juli, 14 Uhr. Die ARD-Dokumentation Schuldig, wie Sportler ungewollt zu Dopern werden können, geht online. Erste Reaktionen gibt es bereits kurz nach der Veröffentlichung. Seither wird in den sozialen Netzwerken diskutiert und kommentiert. Die Leichtigkeit von Dopinganschlägen erschüttert selbst diejenigen, die seit Jahrzehnten im Leistungssport aktiv sind, wie die ehemalige Speerwerferin Christina Oberkvöll.
Es wird ein Stück weit ein Erdbeben auslösen. Also irgendwas, es wird unglaublich viel aufgerüttelt und da muss auf jeden Fall irgendwas sich verändern.
In einem Experiment am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln bekamen 12 Probanden geringe Mengen Anabolika mittels eines Trägerstoffes verabreicht, durch flüchtige Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Ein kurzer Kontakt, wie er im Wettkampf alltäglich ist. In Urinproben der 12 Probanden konnten bereits nach einer Stunde Dopingsubstanzen nachgewiesen werden. Und das teilweise noch bis zu 15 Tage. Im Sport gilt die Umkehr der Beweislast, Englisch Strict Liability. Demnach wird ein positiv getesteter Sportler als schuldig angesehen, bis er den Gegenbeweis erbringt, was im Falle eines Anschlags über die Haut zum jetzigen Zeitpunkt nahezu unmöglich erscheint. Dopinganalytiker Mario Tewes brachte es in der ARD-Dokumentation auf den Punkt.
Aufgrund der Tatsache, dass die Trägersubstanz wahrscheinlich viel kürzer nachweisbar ist als der anabole Wirkstoff, der mitverabreicht wurde, kann man bei einem positiven Befund nicht unbedingt nachweisen oder annehmen, dass es also über die Haut verabreicht wurde. Man würde im Zweifelsfall nur das anabole Steroid im menschlichen Organismus vorfinden.
Wie also weitermachen? Anti-Doping-Organisationen haben die Ergebnisse des Experiments mit Erstaunen aufgenommen. Dem Online-Portal Blue News sagte der Chef der Schweizer Anti-Doping-Agentur Ernst König, das seien neue Erkenntnisse, die in der Anti-Doping-Welt niemand wirklich in Betracht gezogen habe bisher.
Hat aber das nachher wirklich Kontamination über Berührungen stattfindet. So, das ist, also, für uns ist das ein neues Thema und ich bin eigentlich auch sicher, dass das ist in der gesamten Anti-Doping-Welt niemand das wirklich in Betracht gezogen hat. Ja. Und darum ist es eben entsprechend wichtig, dass man wirklich jetzt dort die richtigen Schlüsse daraus zieht und zwar schnell.
Die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland zeigte sich bereits kurz nach der Ausstrahlung besorgt. Der Chefjustiziar Lars Morziefer nahm in der ARD-Sportschau die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in die Pflicht.
Durch die neuen Erkenntnisse muss der Regelungsgeber, die Welt-Anti-Doping-Agentur, noch mal genauer hinschauen und möglicherweise das System adaptieren. Und dann auch die Angst der Athletinnen und Athleten vor solchen Manipulationen und Sabotageakten ein wenig zu mildern.
Die WADA hat ein großes Problem zu lösen und spielt es in ihrer ersten Reaktion auf die Dokumentation herunter. In einem Statement hieß es, die Möglichkeiten einer Sabotage seien bekannt. Es handle sich um ein sehr seltenes Ereignis. Und das Potenzial sei wissenschaftlich auf eine sehr kleine Anzahl von verbotenen Substanzen beschränkt. Im Interview mit der ARD-Doping-Redaktion verteidigt der WADA-Generaldirektor Olivier Nigli das Prinzip der Umkehr der Beweislast.
Ich denke, dass das System fair ist. Ich denke, dass das System viele Sicherheitsvorkehrungen bietet, eine Menge Möglichkeiten, um kontextuelle Elemente zu berücksichtigen und entwickelt sich weiter.
Die Reaktion der WADA. Sie löst bei Experten Kopfschütteln aus. Der Sportrechtler Michael Lehner hat sich bereits vor 20 Jahren für einen Freispruch des deutschen Langstreckenläufers Dieter Baumann eingesetzt, nachdem Kriminalisten eine manipulierte Zahnpastatube als sehr wahrscheinliche Ursache für Baumanns Positivprobe ermittelt hatten. Mit Blick auf die Behauptung, es gäbe nur wenige Sabotagefälle, sagt der Sportrechtler:
Wenn ich die Fälle nicht akzeptiere, dann habe ich natürlich nicht viele Fälle. Die WADA hat ihr Fokus nie auf Anschläge gelegt, hat das als Ausrede abgetan, hat immer gesagt, der Athlet ist verantwortlich für das, was in seinem Körper ist.
Lena fordert eine Abschaffung der Strict Liability.
Das Rechtsprinzip Strict Liability muss fallen. Und es ist schlichtweg gegen die Menschenwürde, gegen das grundlegende Menschenrecht, wenn der Athlet beweisen muss, warum eine Substanz in minimalen Mengen in seinem Körper aufgetreten ist.
Die WADA-Behauptung, nur einige wenige Substanzen könnten über die Haut in den Körper gelangen, sorgt hingegen beim Düsseldorfer Kriminaltechniker Helmut Mahler für Unverständnis. Er hatte den Anstoß für das Doping-Experiment gegeben und teilt jetzt der ARD-Doping-Redaktion mit, Zitat:
Mindestens 80% der Substanzen auf der WADA-Verbotsliste werden in der im Experiment gezeigten Weise über die Haut absorbiert.
Doch wer kann überhaupt wissen, ob und wenn ja, wie viele Sabotagefälle es weltweit über die Haut gibt oder gegeben hat? Denn Kontaminationen würden ja für Sportler unbemerkt geschehen. Verschließt die WADA also einfach nur die Augen? Wie verbreitet sind Dopinganschläge über die Haut wirklich? Wir nehmen Kontakt mit jemandem auf, der es wissen könnte. Angel Heredia. Er war einst Drahtzieher in einem internationalen Dopingnetzwerk in der Leichtathletik, gilt als Insider der Dopingszene. Wenn es Anschläge über die Haut schon gab, könnte er davon wissen. Wir erreichen ihn jetzt per Audioschalter.
Ich glaube, dass es da draußen Athleten gibt, die unschuldig waren und offensichtlich ins Kreuzfeuer einer Sabotage geraten sind. Ich habe viele Geschichten gehört. Eine kleine Berührung, ein wenig Creme kann dich schon positiv machen. Das wird schwer und unangenehm für die WADA werden, weil sie keine Möglichkeit hat, das Gegenteil zu beweisen.
Ist die Gefahr also doch größer, als die WADA glaubt? Für Athletinnen und Athleten steht fest, das Anti-Doping-System muss sich weiterentwickeln, um auch in Zukunft sicher, effektiv und vor allem fair zu sein. Fußball-Olympiasiegerin Almut Schuld.
Sicherheitslücken, die aufgezeigt werden, müssen ja schlussendlich eine Verbesserung des Systems nach sich ziehen. Nur eine einzige Urinprobe und damit den Athleten als den Schuldigen hinzustellen, das ist zu einfach.
Der ehemalige Ski-Alpin-Star Felix Neureuther glaubt, dass der Sport im Kampf gegen Doping vermehrt auf Alternativen setzen muss.
Die Frage ist ja, was ist die beste Art, Betrüger in der Zukunft zu überführen? Ist es letztendlich nicht mehr die Dopingprobe, sondern ist es der Lügendetektortest? Du wirst durchs Ziel, die fragen dich, hast du gedopt, ja oder nein?
Solche Lügendetektortests werden in der Aufklärung von Dopingverdachtsfällen vereinzelt bereits eingesetzt. Ein mutmaßlicher Sabotagefall aus Ungarn, in dem ein Lügendetektor zum Einsatz kam, zeigt, Belege für eine mögliche Sabotage liefern zu können, ein nahezu unmögliches Unterfangen. In Ungarn treffen wir den Kanuten Bence Domvári. Er gewann 2013 Bronze bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg. 2 Jahre später wird er positiv auf Kokain getestet, gibt einen Verstoß zu. Nach einer mehrmonatigen Sperre kehrt er zurück, qualifiziert sich 2016 für Olympia. Doch kurz vor den Spielen ist eine weitere Urinprobe positiv, diesmal auf das anabole Steroid Stanozolol. Er wird suspendiert, darf nicht zu Olympia. Aber
my only concern is that I know that I didn't take.
Ich wusste genau, dass ich nichts genommen habe. Das war meine einzige Sorge. Ich habe mich sofort gefragt, wer mir das angetan hat. Ich vermeide aus Überzeugung Nahrungsergänzungsmittel, weil sie gefährlich für uns Sportler sind. Ich bin zu 99% sicher, dass mir jemand etwas in meine Flasche getan hat. In Szolnok, im Trainingslager.
Doch ist er wirklich unschuldig? Jeder tatsächliche Betrüger bestreitet in der Regel, gedopt zu haben. Domvári behauptet, dass sich der Sabotageakt im Trainingszentrum in Szolnok abgespielt haben soll. Er glaubt sich zu erinnern, dass ein Teammitglied häufiger in seinem Zimmer gewesen sei und sich auffällig verhalten habe. Doch Zeugen gab es keine. Aber Domvári bestand einen Lügendetektortest, der ihm bescheinigt, dass er nicht wissentlich gedopt habe. Die ungarische Anti-Doping-Agentur Hunado hielt in ihrem Abschlussbericht fest, Zitat:
Das Doping-Kontrollboard hat geschlussfolgert, dass sich der Athlet keines absichtlichen Dopingverstoßes schuldig gemacht habe.
Domvaris Sperre wird von 4 auf 2 Jahre reduziert. Es folgen Ermittlungen der Polizei, doch für die Anschlagstheorie des Kanuten finden sich keine Beweise. Stattdessen liefert die Hunado eine andere Erklärung. Kontaminiertes Fleisch habe den positiven Test ausgelöst.
Ich habe das Gefühl, dass die Sache mit dem kontaminierten Fleisch für die ungarische Anti-Doping-Agentur und den Verband nur eine Ausrede war. Es war einfach nicht fair, dass ich 2 Jahre Sperre bekam, obwohl sie festgestellt haben, dass ich die Substanz nicht freiwillig eingenommen habe.
Wir wissen nicht, ob Domvari die Wahrheit sagt oder nicht. Aber eine Sabotage scheint eine mögliche Erklärung. Machen es sich also Sportorganisationen im Umgang mit Anschlagsvorwürfen manchmal zu einfach? In Tokio laufen aktuell die Olympischen Spiele. Schon vor Beginn war klar, es werden keine einfachen Spiele für das Internationale Olympische Komitee. Corona-Fälle, Widerstand großer Teile der japanischen Bevölkerung gegen das Event, nun die Diskussion um Dopinganschläge via Hautkontakt. Auf einer Pressekonferenz mit den ARD-Recherchen konfrontiert, gab sich der IOC-Präsident Thomas Bach verständnisvoll.
This is of course something of concern if you look at it from the side of the athletes.
Das gibt aus Sicht von Athleten natürlich Anlass zur Sorge. Die WADA als verantwortliche Institution muss dem nachgehen und tut das auch. Ich hoffe, dass die WADA Klarheit in dieser Sache bringen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen wird.
Die Frage bleibt allerdings, wie groß das Interesse des IOCs ist, dass sich an der Umkehr der Beweislast in der jetzigen Form etwas ändert. So schnell wird das Thema Dopinganschläge im Sport jedenfalls nicht von der Tagesordnung verschwinden. Erst recht nicht, weil die Erkenntnisse jetzt Datenschutzexperten auf den Plan rufen. Stefan Brink ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit von Baden-Württemberg. Da die Recherchen aufgezeigt hätten, wie leicht jemand Opfer eines Dopinganschlags werden und nicht mal seine Unschuld belegen könne, wäre auch die ständige Überwachung und Weitergabe von medizinischen Daten kaum mehr gerechtfertigt. Stefan Brink.
In dem Moment, wo das Anti-Doping-System unter Druck gerät und so nicht mehr haltbar ist, weil die Beweislastverteilung einfach nicht mehr fair ist, in dem Moment ist es auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass so sensible Daten wie Gesundheitsdaten, wie Standortdaten, wie medizinische Daten von Athleten für dieses Dopingkontrollsystem aufgenommen werden und dort verarbeitet werden. Das heißt, das eine System fällt mit dem anderen System.
Und Sportler hätten hierdurch sogar neue Möglichkeiten.
Dadurch, dass das Dopingkontrollsystem unter Druck gerät, bedeutet das gleichzeitig, dass Sportlerinnen und Sportler, die dort nicht mehr mitmachen möchten, um ihre eigenen Rechte zu schützen, sogar einen Schadensersatzanspruch haben können. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass wenn sie eine Sperre haben und weniger Einkünfte haben oder Sponsoren verlieren, dass sie dann, wenn das auf einer datenschutzwidrigen Datenverarbeitung beruht, das auch als Schadensersatz geltend machen können. Bei einem infrage gestellten Dopingkontrollsystem ist es naheliegend, dass dafür keine sensiblen Daten verarbeitet werden und dass es dafür dann auch Schadensersatz gibt. Und der kann sehr, sehr umfangreich sein.
Um Sportler nachhaltig gerechter zu behandeln, brauche es, so Brink, ein differenzierteres Anti-Doping-System, das nicht mehr allein den Nachweis von Dopingmitteln im Körper eines Athleten zum Ausgangspunkt nimmt. Mittendrin in all dieser Diskussionen, Athleten weltweit. Gerade jetzt, während der Olympischen Spiele, stehen sie im Rampenlicht. Ihre sportlichen Leistungen, aber auch ihre Haltung zu all der Diskussion. Thomas Röhler, Speerwurf-Olympiasieger von Rio 2016, muss die Olympischen Spiele wegen einer Rückenverletzung von der Couch aus verfolgen. Genug Zeit, um die Erkenntnisse aus der ARD-Dokumentation zu reflektieren.
Die Bedrohung ist noch ein Stück weit schärfer geworden, als sie schon war. Der Fakt, der einfach nicht weggeht, ist der, dass ich wirklich die Gefahr sehe, dass aktive Betrüger, kriminelle Sportler, sich hinter den Erkenntnissen verstecken können. Der Fakt ist einer, den ich als sehr, sehr prekär auch einschätze.
Dafür bedarf es Lösungen, sagt Röhler. Dazu müssten vor allem zu Unrecht Beschuldigte, saubere Athleten besser geschützt werden.
Und an der Stelle müssen Juristen ran, die wirklich den Rechtstext prüfen, anhand der Menschenrechte, anhand dessen, dass Einzelfälle sich entschuldigen können müssen, wenn sie zu Unrecht beschuldigt sind. Und wenn die Umkehr der Beweislast genau das in keinem Fall zulässt, dann muss genau diese Lücke geschaffen werden, damit der fälschlich Beschuldigte eine Chance hat, seinen Namen reinwaschen geht eigentlich nicht. Wenn in der Zeitung stand, du hast gedopt und du warst es eigentlich nicht, ist es völlig egal, du hast gedopt. Das ist ein ganz, 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 ganz trauriges, ganz, ganz schlimmes System.
Er wird sich mit der neuen Situation zunächst arrangieren müssen, sagt Röhler. sieht aber auch Chancen.
Jetzt bist du plötzlich im Modus der Vorsicht, bestärkt durch das Experiment. Der Abstand hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, okay, du kannst jetzt nicht komplett auf jegliche Berührung verzichten. Du musst immer noch an das Gute im Menschen auch glauben. Du kannst als Sportler, glaube ich, nicht jedem Fan, jedem Konkurrenten sofort das Misstrauen schenken.
Letztlich wird der Wissenschaft im Anti-Doping-Kampf und den verantwortlichen Sportorganisationen bei der Lösung des Problems eine wichtige Aufgabe zukommen. Methoden und Strategien müssen entwickelt werden, um zu differenzieren. Wer hat sich wirklich etwas zu Schulden kommen lassen und wer eben nicht? Der Druck auf die Welt-Anti-Doping-Agentur jedenfalls ist größer denn je. Und die Suche nach Antworten im Umgang mit möglichen Doping-Anschlägen über die Haut und der Umkehr der Beweislast, sie hat gerade erst begonnen. Das war Teil 2 unseres Abseits zu der Frage, wie geht der Sport damit um, dass Athleten durch simple Berührungen unbemerkt zu Dopern gemacht werden können? Diese Folge, genauso wie Teil 1, können Sie auch noch einmal nachhören auf www.inforadio.de und in der ARD Audiothek. Im Studio war Josef Opfermann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Inforadio Podcast.